Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Es ist der 11. November 1918, kurz nach 5 Uhr am Morgen. Auf einer Waldlichtung nahe der französischen Stadt Compiègne, nicht weit von Paris entfernt, steht ein Eisenbahnwaggon. In diesem Waggon wird Geschichte geschrieben. Eine Delegation des Deutschen Reiches und eine Delegation der Entente-Mächte unterzeichnen ein Waffenstillstandsabkommen und setzen damit dem Ersten Weltkrieg ein Ende. Wenn heute, 100 Jahre später, dieses Krieges gedacht wird, dann steht, hierzulande zumindest, vor allem Europa im Fokus. Aber das wird der Dimension dieser Katastrophe nicht gerecht. Ich bin Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal und das ist unser Thema heute.
Der Erste Weltkrieg war weit mehr als die Urkatastrophe Europas. Er war ein globaler Krieg. Er war für andere Teile der Welt auch nicht immer eine Katastrophe. Der Erste Weltkrieg war auch deswegen ein globaler Krieg, weil er ein globaler Wirtschaftskrieg war. Der Erste Weltkrieg hat die globalen politischen und wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse tiefgreifend verändert. Er hatte tiefgreifende Auswirkungen auch auf Weltregionen, in denen nicht oder kaum oder nur kurz gekämpft wurde.
Ja, Europa hatte diesen Krieg exportiert, nicht nur in seine Kolonien, und damit auch Leid und Tod exportiert. Und manche Länder wiederum haben davon profitiert. Aber nicht nur das. Der Historiker Oliver Janz erklärt uns jetzt im Detail und mit vielen Beispielen, was alles den Ersten Weltkrieg zum ersten wirklich globalen Krieg in der Menschheitsgeschichte gemacht hat. Oliver Janz lehrt neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Militärgeschichte und Geschichte des Ersten Weltkriegs gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Gehalten hat er seinen Vortrag am 1. November 2018 im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven.
Ja, meine Damen und Herren, der Erste Weltkrieg als globaler Krieg, der Erste Weltkrieg als Weltkrieg. Der Begriff des Weltkrieges wurde schon vor 1914, wenn von einem drohenden großen Krieg die Rede war, hin und wieder gebraucht. Gemeint war damit aber nicht ein globaler Krieg, sondern ein Krieg zwischen den europäischen Groß- und Weltmächten. Also Weltkrieg, weil es um einen Krieg zwischen Weltmächten gehen würde. In dieser eurozentrischen Bedeutung wurde der Krieg dann auch schon bald nach seinem Beginn als Weltkrieg bezeichnet. Oft sprach man aber auch einfach vom Großen Krieg, ein Gebrauch, der sich in anderen Sprachen stärker eingebürgert hat. The Great War, La Grande Guerre, La Grande Guerra und so weiter. Die Historiker haben diesen Begriff des Weltkrieges dann in seiner Unschärfe und in seiner auf Europa zentrierten Bedeutung von den Zeitgenossen übernommen. Dabei wurde aber die globale Dimension, um die es heute gehen soll, meist weitgehend ausgeblendet. Sie ist erst in den letzten Jahren von der Forschung verstärkt in den Blick genommen worden und darüber möchte ich Ihnen eben etwas berichten. Zunächst über die Kolonialimperien im Krieg. Ein globaler Krieg war der Erste Weltkrieg schon deshalb, weil Frankreich und Großbritannien in diesem Konflikt von Beginn an in großem Stil auf die Ressourcen ihrer Kolonialimperien zurückgriffen. Diese waren 1914, und das ist wichtig, viel größer als jemals zuvor, etwa als 1812 noch, also zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Sie umfassten 1914 ein Viertel der Weltbevölkerung, 440 Millionen Menschen, wobei 90% davon auf das britische Weltreich entfielen. Die britischen Dominions, also Australien, Neuseeland, Kanada, Neufundland auch, immerhin mit 900 Soldaten dabei, unterstützten die Kriegsanstrengungen des Mutterlandes von Beginn an in beträchtlichem Umfang. Mit Soldaten, aber auch mit Rüstungsgütern und Arbeitskräften. Sie stellten 1,2 Millionen Soldaten, diese vier Dominions, die ich eben genannt habe. Das waren rund ein Sechstel aller britischen Streitkräfte. Der Anteil der Rekruten an den wehrfähigen Männern und die Zahl der Gefallenen standen denen des Mutterlandes in nichts nach. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich der Erste Weltkrieg tief in das kollektive Gedächtnis dieser Länder eingeschrieben hat. Die Kontingente der Dominions waren zunächst voll in die britischen Streitkräfte eingegliedert. Im Laufe des Krieges wurden sie jedoch immer mehr zu eigenständigen Streitkräften. Auch politisch wurden die Dominions durch den Krieg selbstständiger. Unter Lloyd George entstanden eine ganze Reihe von imperialen Gremien, in denen ihre Premierminister einbezogen wurden. Sie forderten, ihre Länder als autonome Nationen des Imperial Commonwealth anzuerkennen. Das bezog sich auch auf die Außenpolitik, die bisher in der Zuständigkeit Londons lag. Westminster konnte sich diesen Forderungen immer weniger widersetzen während des Krieges. So wurde ihnen, den Dominions, schließlich eine Adequate Voice in Foreign Policy eingeräumt. Dieser Souveränitätsgewinn fand seinen sichtbaren Ausdruck dann schließlich darin, dass die Dominions bei den Friedensverhandlungen in Paris mit eigenen Delegationen vertreten waren. Insgesamt hat der Krieg die Nationsbildung Australiens, vor allen Dingen Neuseelands, Kanadas, deutlich vorangetrieben, zumal sie der Krieg mit Mythen und Symbolen wie Gallipoli versorgte, die bis heute zum Kernbestand ihrer nationalen Erinnerungskultur zählen. Ja, für Australien gilt sogar die in den letzten 2-3 Jahrzehnten eine zunehmende Rolle in der Erinnerungskultur Australiens spielen. Vor allen Dingen eben die Landung in Gallipoli, also an den Dardanellen. Das hat viele Gründe, aber es ist in Deutschland wenig bekannt. Das Land, was am meisten Geld ausgegeben hat in den Jahren 2014 bis 2018 für den sogenannten Centenary des Ersten Weltkriegs, also die 100. Jährung, ist nicht Frankreich, ist nicht Deutschland, ist nicht das Vereinigte Königreich, es ist Australien. Ungefähr 500 Millionen Euro haben die ausgegeben. Die Kollegen dort reden direkt von einem Overkill der Erinnerung. Aber auch aus anderen Teilen des Empire kamen Soldaten und Arbeitskräfte, vor allem aus Indien. Ursprünglich plante London, indische Soldaten nur in Ägypten zu stationieren, doch seit Anfang 1915 wurden indische Einheiten auch in Frankreich, in Mesopotamien, in Ostafrika, an den Dardanellen, eben in Gallipoli, in Palästina und auf der arabischen Halbinsel eingesetzt. Insgesamt wurden 1,3 Millionen Inder mobilisiert im Ersten Weltkrieg und über 800.000 auch eingesetzt. Das waren mehr Soldaten, als Serbien oder Rumänien in den Kampf geschickt haben. 60.000 von ihnen, 60.000 indische Soldaten kamen ums Leben. Das waren deutlich mehr Gefallene und anderweitig während des Krieges, infolge des Kriegseinsatzes Gestorbene an Krankheiten, als zum Beispiel Belgien zu beklagen hatte. Relativ unbekannt, denke ich, im allgemeinen Bewusstsein in Deutschland. Auch in Indien verstärkte der Krieg die Tendenzen, die Bestrebungen, die auf mehr Autonomie und Selbstverwaltung zielten. Der indische Nationalkongress und die Muslimliga forderten Home Rule nach dem Vorbild der Dominions, die das schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also innere Selbstverwaltung, hatten. 1916 verabschiedeten sie ein gemeinsames Programm, das der einheimischen Bevölkerung eine Mehrheit in den Vertretungsorganen sichern sollte. In der britischen Indienpolitik kam es zu einem Umdenken, zumal sich der hohe Steuerdruck und der Preisanstieg infolge der Kontributionen negativ auf die wirtschaftliche Lage auswirkten. Die Revolution in Russland und die prekäre militärische Lage der Entente spielten den indischen Autonomiebestrebungen in die Hände. Man befürchtete eben Aufstände auch in Indien. Im August 1917 erklärte der Indienminister Edwin Montagu vor dem Unterhaus die graduelle Entwicklung der Selbstverwaltung und Selbstregierung Indiens zum Ziel der britischen Politik. Dieses Versprechen wurde 1919 teilweise umgesetzt. Ein Teil der Lokalverwaltung ging nun in indische Hände über. Der Krieg hat zu einer Politisierung der Indigenen, der einheimischen Eliten und der Intellektuellen geführt. Mahatma Gandhi ist natürlich das berühmteste Beispiel. Und zum Eintritt vieler Inder in die Provinzpolitik und Verwaltung. Das war eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Darüber hinausgehende Reformen blieben freilich aus. So wurde die Forderung nach einer eigenen Vertretung Indiens auf der Friedenskonferenz in Paris nicht erfüllt. Wilsons Parole von der Selbstbestimmung der Völker, der nationalen Selbstbestimmung, die auf dem Subkontinent große Hoffnungen erzeugt hatte, blieb für die Inder wie für manche andere koloniale Regionen ein leeres Versprechen, was erhebliche Enttäuschung auslöste und langfristig sicher auch die Tendenz zur Unabhängigkeit gefördert hat. Auch Frankreich hat in großem Stile Truppen in seinen Kolonien rekrutiert, nämlich 550.000 Soldaten, von denen die meisten auch in Europa oder dem Nahen Osten eingesetzt wurden. Die Kolonialsoldaten Frankreichs kamen vor allem aus Nord- und Westafrika, aber auch aus Indochina, Madagaskar und Somalia. Sie waren vielfältiger Diskriminierung ausgesetzt. Ihre Aufstiegschancen in der französischen Armee waren sehr begrenzt, ihre Verluste dagegen besonders hoch. Frankreich hat auch etwa 220.000 Arbeiter in Übersee rekrutiert. Die meisten von ihnen kamen aus Algerien und Indochina. In China wurden darüber hinaus Zehntausende von Coolies, also Arbeitskräfte, angeworben. Die Arbeitskräfte aus den Kolonien wurden in Frankreich streng von der Polizei überwacht, um Revolten vorzubeugen. Viele beschwerten sich über niedrige Löhne und harte Arbeitsbedingungen. Die französischen Gewerkschaften waren über die Anwerbung nicht begeistert. Französische Arbeiter und Soldaten befürchteten, dass ihnen die Arbeiter aus Übersee die Arbeit und die Frauen wegnehmen. So kam es auch zu Ausschreitungen gegen die Arbeiter aus dem kolonialen Raum oder gegen Kolonialsoldaten, die sich auf Fronturlaub befanden. In Afrika wurden aber nicht nur Soldaten oder Arbeiter für den Krieg in Europa ausgehoben, hier wurde auch gekämpft. Deutschland verfügte hier nur über bescheidene Truppen. Diese waren von ihren Nachschubwegen weitgehend abgeschnitten. Dennoch haben sich die Kämpfe hier bis November 1918, und zwar noch zwei Wochen nach dem 11. November, also den Waffenstillstand an der Westfront, hingezogen, weil Leto Vorbeck die Nachricht nicht erreicht hatte. Das lag vor allem an der Entscheidung, also dass es so lange sich hinzog mit den Kämpfen dort, an der Entscheidung der Briten, die Eroberung der deutschen Kolonien ausschließlich mit lokalen Truppen zu bewerkstelligen. Schnelle Erfolge haben die Alliierten nur in Togo erzielt, wo die kleine deutsche Schutztruppe schon Ende August 1914 kapitulierte. Die Eroberung Kameruns, an der sich neben britischen und französischen auch belgische Truppen aus dem Kongo beteiligten, band bereits sehr viel mehr Kräfte und zog sich bis Februar 1916 hin. Die Einnahme Deutsch-Südwestafrikas sollte durch die Südafrikanische Union erfolgen, deren Regierung ein Greater South Africa anstrebte und daher auf das Ansinnen Londons bereitwillig einging. Auch sie zog sich jedoch länger hin als geplant. Der Krieg in Südwest, der im Sommer 1915 zu Ende ging, wurde weitgehend zwischen Weißen ausgetragen, weil die schwarze Bevölkerung dort nach dem Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama 1908 bereits weitgehend dezimiert war und Schwarze in Südafrika von der Armee nur als Hilfskräfte rekrutiert wurden. Insofern war dieser Kriegsschauplatz hier ein bisschen eine Ausnahme, denn anderswo wurden hauptsächlich Schwarze, Askaris, also einheimische koloniale Truppen, eingesetzt. Die größte deutsche Kolonie überhaupt, nicht nur in Afrika, Deutsch-Ostafrika. Dort zog sich der Krieg in Afrika am längsten hin. Der Kampf um Deutsch-Ostafrika wies schon in sich globale Züge auf, denn in ihm kamen nicht nur Kolonialtruppen der Briten und Belgier aus anderen Teilen Afrikas, sondern auch Einheiten aus Indien zum Einsatz. Seit 1916 waren auch starke weiße Verbände aus Südafrika beteiligt, am Ende auch portugiesische Einheiten aus Mosambik. Also ein Weltkrieg in sich sozusagen. Die deutsche Schutztruppe hielt über Jahre hinweg, wie schon gesagt, einer erdrückenden Übermacht stand. Die Strategie Leto Vorbecks, beträchtliche Kräfte des Gegners hier zu binden, an der Peripherie sozusagen, lief jedoch letztlich ins Leere, denn die Kolonialtruppen der Alliierten, die jahrelang in Afrika gegen die Deutschen kämpften, wären kaum in Europa eingesetzt worden, wie die Historiker meinen. Insofern hätte er es auch lassen können und gleich kapitulieren, wäre viel Blutvergießen vermieden worden. Dennoch kann der Krieg in Ostafrika nicht einfach als Nebenschauplatz des Ersten Weltkriegs abgetan werden. Zwar war die Zahl der eingesetzten Soldaten mit 200.000 insgesamt auf beiden Seiten recht begrenzt. Die Folgen des Krieges für die Region waren jedoch verheerend. Das lag vor allem daran, dass er als Bewegungskrieg in einem großen Gebiet geführt wurde, in dem es kaum Straßen und Eisenbahnen gab. Da Packtiere für Krankheiten anfällig waren, setzten beide Seiten in großem Stil Einheimische als Hilfskräfte und Träger ein. Insgesamt wurden 10-mal mehr Träger als Soldaten eingesetzt. Oder anders gesprochen, für einen Soldaten brauchte man 10 Träger. Allein die Briten haben in Kenia, Rhodesien, Malawi, dem Kongo, Mosambik und Deutsch-Ostafrika selbst mindestens 1 Million Träger rekrutiert. Diese Zwangsrekrutierung junger Männer hatte fatale Folgen für die Wirtschaft der gesamten Region, aber auch für die Träger selbst, denn diese wurden nur unzureichend versorgt und erkrankten daher oft. Vor allem in der letzten Phase des Krieges sanken ihre Kalorienrationen dramatisch. Die Todesrate unter ihnen lag viel höher als unter den Soldaten und entsprach etwa der Todesrate unter den Soldaten an der Westfront. Allein von den auf britischer Seite eingesetzten Trägern sind über 100.000 während des Feldzugs gestorben. 45.000 von ihnen stammten aus Kenia, wo sie ein Achtel der gesamten erwachsenen männlichen Bevölkerung ausmachten. Auch sonst wurden die Zivilbevölkerung der Region schwer in Mitleidenschaft gezogen. Infolge der fehlenden Infrastruktur und der chronischen Nachschubprobleme mussten sich die Truppen beider Seiten aus dem Land versorgen, wie im Dreißigjährigen Krieg sozusagen, ne? So wurde die einheimische Bevölkerung nicht nur durch die Zwangsrekrutierung der jungen Männer als Soldaten und Träger, sondern auch durch Requisitionen und Plünderungen belastet, die ihre Lebensgrundlagen zerstörten. Hungersnöte und Seuchen waren die Folge. Am härtesten hat der Krieg Deutsch-Ostafrika selbst getroffen. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Kolonie bis Kriegsende rund 650.000 Menschen infolge des Krieges ums Leben kamen, etwa ein Zehntel der Einwohner. Der Krieg in Afrika war ein fremder und dem Kontinent auch weitgehend aufgezwungener Krieg. Dies gilt zunächst einmal und in erster Linie für die schwarze Bevölkerung, die unter den Folgen des Krieges am meisten zu leiden hatte. Für sie hatten die nationalen Loyalitäten ihrer weißen Herren eine ebenso geringe Bedeutung wie die kolonialen Grenzen, die oft quer zu den ethnischen oder auch natur- und wirtschaftsräumlichen Grenzen verliefen. Sie entzog sich daher, die schwarze Bevölkerung, entzog sich daher der Zwangsrekrutierung oder anderen kriegsbedingten Zumutungen oft durch Flucht in benachbarte Kolonien. Schwarze Soldaten wechselten auch häufig die Seiten, wenn dies Vorteile versprach. Zu solchen Bewegungen kam es nicht nur zwischen den britischen, französischen, belgischen und portugiesischen Kolonien, also innerhalb der Entente, sondern auch zwischen den Fronten. Kolonialsoldaten aus der britischen Kolonien in Zentralafrika liefen zum Beispiel zu den Deutschen über, während deutsche Askaris hin und wieder auch zur Gegenseite wechselten, besonders in der Endphase des Krieges. Es ist in Afrika während des Ersten Weltkriegs auch zu Aufständen gekommen, vor allem in den französischen Kolonien, in Westafrika, Algerien und Marokko. Die größte von ihnen war der sogenannte Grande Rivière-Aufstand in Westafrika 1915-16, der sich 9 Monate hinzog und an dem 160.000 Menschen beteiligt waren. Er wurde mit aller Härte niedergeschlagen, wobei Tausende ums Leben kamen. Diese Revolten waren vor allem Reaktionen auf den zunehmenden Zwang bei der Rekrutierung von Soldaten. 1917 wurde in den afrikanischen Kolonien der Franzosen die Wehrpflicht eingeführt, obwohl die Einheimischen keine Bürger, sondern nur weitgehend rechtlose Untertanen waren. Daraufhin flohen viele Männer in die, wie schon gesagt, portugiesischen oder britischen Nachbarkolonien. Die Revolten bedrohten und die Desertion bedrohten die Kolonialherrschaft jedoch nicht in ihren Grundfesten. Dazu waren sie in ihrer regionalen Ausdehnung, aber auch in ihren Zielen zu begrenzt, denn sie zielten nicht auf die Abschaffung der Kolonialherrschaft an sich, sondern vor allem auf ein Ende der Aushebungen. Insofern kann man hier keine direkte Linie ziehen von dem Ersten Weltkrieg 1418 in Nordafrika, Westafrika und dann der Dekolonisation oder späteren Dekolonisierungsbestrebungen. Soweit Afrika. Nochmal zurück zum Beginn. Was ist eigentlich ein Weltkrieg? Und was sind die Merkmale der Weltkriege im 20. Jahrhundert? Nach Meinung mancher Historiker, wie zum Beispiel Roger Hamilton und Holger Herwig, kanadische Historiker, liegt ein Weltkrieg vor, wenn mindestens 5 größere Mächte beteiligt sind und es auf mindestens 2 Kontinenten zu Kampfhandlungen kommt. Schon weil im Ersten Weltkrieg auch in Afrika gekämpft wurde, nicht nur in Europa, war der Erste Weltkrieg nach dieser Definition also ein Weltkrieg. Er war nach dieser Definition allerdings nicht der erste Weltkrieg, sondern der 7. Denn militärische Konflikte zwischen den europäischen Mächten, die auch außerhalb Europas ausgetragen wurden, hat es schon in früheren Zeiten häufig gegeben, etwa im 7-jährigen Krieg, der nicht primär ein Krieg zwischen Preußen und Österreich war, wie in unseren Schulbüchern meistens zu lesen ist, sondern da geht es um das große Spiel Nordamerika, Indien und so weiter, vor allen Dingen um einen Kampf zwischen Frankreich und Großbritannien um die Weltherrschaft. Oder auch in den napoleonischen Kriegen, die auch in der Karibik, in Nordamerika, in Indien, Westafrika oder am Kap ausgetragen wurden. Diese Definition, also von Hamilton und Herwig, ist offenkundig zu weit, um den globalen Charakter der modernen Weltkriege des 20. Jahrhunderts zu erfassen. Dieser Charakter besteht vor allem darin, dass sich in ihnen verschiedene regionale Konflikte zu einem globalen Geschehen vernetzten und dass sich im Zuge dieser Ausweitung auch souveräne außereuropäische Mächte beteiligten. Dazu kam es in größerem Umfang zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg. Die Bemühungen beider Seiten um weitere Bündnispartner und die Chancen, die der Krieg bisher nicht beteiligten Mächten eröffnete, führten schnell dazu, dass sich der Krieg ausweitete. So wurden immer mehr regionale Konflikte vernetzt, die mit dem Kerngeschehen oder dem zentralen Geschehen eigentlich wenig zu tun hatten. Diese Dynamik lässt sich einmal innerhalb Europas beobachten, im Fall von Italien, Bulgarien, Rumänien oder Portugal, aber eben auch im globalen Maßstab, im Fall von Japan, dann 1917 China auch und vor allen Dingen auch natürlich dem Osmanischen Reich. Sie alle versuchten, den europäischen Kernkonflikt auszunutzen oder sich vor dessen Folgen zu schützen, wie im Fall des Osmanischen Reich, das nicht nur, aber auch, wenn nicht gar vorwiegend, aus defensiven Motiven in den Krieg eintrat, 1914 schon, wie Sie wissen. Für die Machthaber in Istanbul ging es darum, dem weiteren Machtgewinn Russlands, dem eventuellen weiteren angenommenen, befürchteten Machtgewinn Russlands in diesem Krieg vorzubeugen, durch den Eintritt in den Krieg. Verlorene Territorien und Souveränität, Stichwort Balkankriege, in denen das Osmanische Reich ja weitgehend seine europäischen Territorien eingebüßt hatte, also diese Territorien wieder zu gewinnen und internationale Gleichberechtigung zu erlangen. Zur Erinnerung, das Osmanische Reich war nicht voll souverän. Seine Staatsschuld stand unter internationaler Verwaltung zum Beispiel. Das hängt mit der Geschichte, mit dem Niedergang im 19. Jahrhundert zu tun. Das waren die Ziele für das Osmanische Reich. Für das mit Großbritannien seit 1908 verbündete Japan dagegen war der Krieg die willkommene Gelegenheit, um weiter zu expandieren und zur dominanten Macht in Ostasien aufzusteigen. Ich komme noch darauf zurück. Aber auch Australien und Südafrika nutzten den Krieg zu Expansion und Souveränitätsgewinn und heizten ihn durch ihren Subimperialismus, nennen wir das. Also das sind Mächte, die Teile eines Empires sind, aber selbst imperiale Ziele sozusagen unter dem Umbrella des britischen Empire verfolgten. Deswegen Subimperialismus. Zu einer weiteren Ausweitung des Krieges kam es auch dadurch, dass Deutschland die Verbindungswege des Gegners durch einen globalen Seekrieg zu stören versuchte, wie Sie natürlich wissen. Der unbeschränkte U-Boot-Einsatz hat entscheidend zum Kriegseintritt der USA beigetragen und in ihrem Gefolge auch zu dem Kriegseintritt zahlreicher lateinamerikanischer Staaten. Zumal sich nun kaum noch ein Staat leisten konnte, abseits zu stehen. Denn es zeichnete sich ja 1917, also nach dem April 17, nach dem Kriegseintritt der USA, ab, dass die Welt am Tisch der Sieger neu geordnet werden würde. Doch zunächst war es vor allem der Kriegseintritt des Osmanischen Reichs, der den Krieg über Europa hinaus ausweitete. Der Krieg wurde nun in den Kaukasus, nach Mesopotamien, Persien, den Sinai und Arabien getragen. Das hatte beträchtliche Auswirkungen auf den Krieg in Europa. Die osmanische Armee, die fast 3 Millionen Mann mobilisierte, band jahrelang starke russische und britische Kräfte, zum Erstaunen des deutschen Bündnispartners. Übrigens, die deutschen Militärs hatten gesagt, ach, das Osmanische Reich lieber nicht an unserer Seite eintreten. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ja? Das wurde dann relativ stark überrascht von der relativ guten Performance sozusagen der osmanischen Armee. Die Folgen des Krieges für die Region waren in jeder Hinsicht dramatisch. Allein der Völkermord an den Armeniern, die der Kollaboration mit dem Feind verdächtigt wurden, also mit Russland vor allen Dingen, hat schätzungsweise 1 Million Menschen das Leben gekostet. Aber auch die übrige Zivilbevölkerung Kleinasiens wurde durch Hungersnöte und Epidemien schwer dezimiert. Über 1/3 der zivilen Opfer des Ersten Weltkriegs entfallen auf diese Region. Schätzungen gehen überdies davon aus, dass bis zu 27% der Soldaten der osmanischen Armee im Ersten Weltkrieg ums Leben kamen. Das war ein deutlich höherer Prozentsatz als in fast allen europäischen Streitkräften, mit Ausnahme Serbiens und Rumäniens. Der Erste Weltkrieg war für den Nahen und Mittleren Osten jedoch nicht nur ein besonders verheerender und verlustreicher, sondern ähnlich wie für die meisten Teile des ehemaligen Russischen Reiches, die von einem jahrelangen Bürgerkrieg verwüstet wurden, auch ein besonders langer Krieg. Aus der Sicht des Nahen und Mittleren Ostens und auch Russlands war der Erste Weltkrieg nur Teil eines umfassenderen Konfliktgeschehens, das mit dem italienisch-osmanischen Krieg von 1911 einsetzte. Italiener gehen nach Libyen, Invasion Libyens, in die Balkankriege überging und sich erst 1922 seinem Ende zuneigte. Ein globaler Blick auf den Ersten Weltkrieg, der diese Regionen einbezieht, macht ihn also sozusagen auch zu einem langen Krieg, relativiert die konventionellen Periodisierungen 14-18, die eben im Wesentlichen auf Westeuropa nur passt. Der Krieg in Kleinasien ging nicht mit dem Waffenstillstand von Mudros im Oktober 1918 zu Ende. Die von Mustafa Kemal reorganisierte Armee führte zunächst Krieg gegen die Armenische Republik und danach gegen griechische Truppen, die weite Teile Westanatoliens besetzt hatten. Diese Kriege, deren Ende mit dem Friedensvertrag von Lausanne im Juli 1923 besiegelt wurden, kosteten nicht nur zahllosen weiteren Soldaten, Zivilisten das Leben, darunter auch bis zu 300.000 Griechen. Sie führten auch zu einem groß angelegten Bevölkerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland, mit dem die über 2000-jährige Geschichte der Griechen in Kleinasien beendet wurde. Kommt zu einem weiteren Punkt. Der Erste Weltkrieg war auch deswegen ein globaler Krieg, weil er ein globaler Wirtschaftskrieg war. Die Mittelmächte wurden durch die britische Seeblockade von den Weltmärkten weitgehend abgeschnitten. Sie mussten daher ihre Wirtschaft besonders radikal umstellen. Der U-Boot-Krieg zwang jedoch auch die Entente-Mächte zu einer Konzentration der heimischen Ressourcen auf kriegswichtige Branchen und zur Reglementierung der Importe. Der Schlüssel für den Erfolg der Alliierten im Ersten Weltkrieg war jedoch nicht, dass sie ihre begrenzten heimischen Ressourcen immer stärker rationierten, wie Deutschland und Österreich, sondern massiv in die internationalen Märkte eingriffen und dort Rohstoffe, Lebensmittel und andere Güter aller Art in großem Stil aufkauften. Das britische Munitionsministerium stieg auf diese Weise zum größten, denn die haben das organisiert, das Ministerium, zum größten Handelskonzern der Welt auf. Durch den globalen Einsatz der geballten Marktmacht des Staates oder der Staaten, Frankreich und Großbritannien zunächst, konnte der private Wettbewerb weitgehend ausgeschaltet und die Preise relativ niedrig gehalten werden. Dabei kooperierten die Briten zunehmend mit ihren Verbündeten, um unnötigen Wettbewerb zu vermeiden. 1915 wurde die amerikanische Privatbank J.P. Morgan zum gemeinsamen Einkaufsagenten in den USA ernannt. Sie sorgte auch dafür, dass Deutschland an der Wall Street von der Kreditvergabe ausgeschlossen wurde, noch vor dem Eintritt der USA in den Krieg. Mit dem Kriegseintritt der USA machte die Kontrolle der globalen Märkte durch die Alliierten naturgemäß weitere erhebliche Fortschritte. Sie war deshalb so erfolgreich, weil es außerhalb der Entente nun kaum Märkte gab, auf denen die Rohstoffproduzenten ihre Waren hätten verkaufen können. Die Importe konnten überdies leicht kontrolliert werden, weil sie über wenige Häfen, vor allem in Großbritannien und Frankreich, Liverpool, Bordeaux und so, liefen. Hinzu kam, dass die Alliierten den internationalen Schiffsverkehr und auch das maritime Versicherungswesen dominierten, dessen Fäden in London zusammenliefen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg befanden sich 60% der globalen Schiffskapazitäten, also Handelsflotten, in britischer Hand. Über ihr weltweites Netz von Kohlestationen, auf das alle angewiesen waren, konnten die Briten Druck auf den Schiffsverkehr der Neutralen ausüben. Auch das hat die Kontrolle des Welthandels natürlich erleichtert. Ähnliches lässt sich auch für die Versorgung mit Arbeitskräften sagen, die wegen der Einberufung überall knapp wurden. Die Deutschen setzten zunehmend Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten ein. Die Franzosen dagegen konnten auf Arbeiter aus ihren Kolonien und China zurückgreifen, aber auch aus Spanien, das ja neutral blieb. Am wichtigsten aber war, dass die Mächte der Entente weiter über Zugang zu den globalen Finanzmärkten verfügten, die Mittelmächte dagegen von ihnen ausgeschlossen wurden. Das ist absolut zentral. Die Briten erhielten Kredite in New York und Russland, Frankreich und Italien in London. Es wurde also durchgereicht sozusagen. Kurz, also der Erfolg der Entente geht zu einem erheblichen Teil nicht nur auf die rein militärische Überlegenheit zurück, sondern auf den Zugang zu globalen Märkten, darunter nicht zuletzt auch Finanzmärkten. Und dass das dann bei den erheblichen Verschuldungen, die dadurch entstanden, nach dem Krieg zu Problemen führten, Stichwort Reparationsforderungen an Deutschland, ist dann eine weitere Konsequenz dieser Zusammenhänge. Weil der Erste Weltkrieg, und nun komme ich zu dem letzten Punkt, globale Auswirkungen des Krieges, weil der Erste Weltkrieg auch ein globaler Wirtschaftskrieg war, nicht zuletzt deshalb, hatte er tiefgreifende Auswirkungen auch auf Weltregionen, in denen nicht oder kaum oder nur kurz gekämpft wurde. Japan war vor 1914 schon zur regionalen Großmacht in Ostasien aufgestiegen. Dabei war das Land, das sich im 19. Jahrhundert allen Kolonialisierungsversuchen westlicher Mächte erfolgreich widersetzt hatte, selbst zur Kolonialmacht geworden. Nach dem Sieg über China im Jahr 1895, japanisch-chinesischer Krieg, waren Taiwan und Südsachalin zu japanische Kolonien geworden. Und nach dem gewonnenen Krieg gegen Russland 1905, auch ein welthistorisches Ereignis, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird eine europäische Macht oder vorwiegend europäische Macht von einer nicht-europäischen Macht besiegt, abgesehen von, also von einer nicht-weißen Macht, müsste man vielleicht sagen, damit einem nicht das Beispiel der nordamerikanischen Kolonien natürlich vorgehalten wird. Nach diesem Krieg war Korea unter japanische Herrschaft gekommen. Auch verfügte das Land 1914 bereits über die mit Abstand stärkste Flotte in der Region. Sie bestand aus 14 großen Kampfschiffen, darunter die Kongo, 1912 fertiggestellt, das größte und am stärksten bewaffnete Kriegsschiff der Welt zu der Zeit. Der große Krieg, der die europäischen Mächte absorbierte, war für Japan eine willkommene Gelegenheit, wie schon gesagt, seine Stellung in Ostasien weiter auszubauen und sein junges Imperium zu arrondieren. Ein Gesuch der Briten um Hilfe bei der Verfolgung des deutschen Ostasiengeschwaders, Graf von Spee, nicht, wurde von der japanischen Führung weit ausgelegt und ohne Zögern genutzt, um in den Krieg gegen Deutschland einzutreten. Ende August nahmen japanische Truppen nach einer mehrwöchigen Belagerung von Tsingtau unter geringen Verluste das gleichnamige deutsche Pachtgebiet oder Qingdao auch genannt, an der chinesischen Küste ein. In den folgenden Wochen besetzten die Japaner auch die größten Teile der deutschen Kolonien im nördlichen Pazifik, die Marianen, Karolinen und Marshallinseln. Während Australien die südlich des Äquators liegenden pazifischen Besitzungen der Deutschen besetzten, vor allen Dingen Neuguinea. Auch im folgenden Jahr nutzte Japan das kriegsbedingte Machtvakuum in Ostasien weiter aus und setzte gegen das von inneren Konflikten geschwächte China unter Protest der Briten und vor allem der Amerikaner weitreichende Forderungen gegenüber China, das mehr oder weniger in verschiedene Warlordschaften sozusagen geteilt war und geschwächt war, weitreichende Forderungen durch. Bergwerkskonzessionen und viele andere Sachen. Am Krieg in Europa hat sich Japan dagegen, klugerweise, militärisch nicht beteiligt. Von der Entsendung eines kleinen Flottengeschwaders ins Mittelmeer 1917, das nicht in Kämpfe oder kaum in Kämpfe verwickelt wurde, einmal abgesehen. Insgesamt hat wohl keine der am Ersten Weltkrieg beteiligten Mächte in ihm mit so geringem Aufwand so viel erreicht wie Japan. Größer angelegt war dann erst die japanische Intervention in Sibirien im russischen Bürgerkrieg gegen Ende 1918, die bis 1922/23 anhielt und etwa 5000 japanischen Soldaten das Leben kostete. Auch wirtschaftlich hat Japan vom Ersten Weltkrieg stark profitiert. Durch die China aufgezwungenen ungleichen Verträge erhielt es Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie Erz oder Kohle. Der Krieg eröffnete aber auch neue Absatzmärkte, besonders dort, wo die Europäer als Lieferanten von Konsumgütern ausfielen. Die Verbündeten wurden überdies mit kriegswichtigen Gütern, nicht nur Konsumgütern, beliefert. Für die Industrie, den Handel und den Finanzmarkt des Landes markierte der Krieg daher einen Wendepunkt. Industrialisierung und Urbanisierung Japans machten rasch Fortschritte im Ersten Weltkrieg. Dies führte aber auch zu verschärften sozialen Konflikten und steigenden Preisen, die sich 1918 in Unruhen, in sogenannten Reisunruhen, entluden. Japan nahm zudem, auch wenn das Land militärisch, wie wir gesehen haben, kaum in den Konflikt involviert war, über die Medien intensiv am Krieg teil. Diese erreichten infolge technischer Neuerungen nun auch in Japan ein Massenpublikum. Dessen Interesse am Krieg brach mit dem Ende der Kampfhandlungen in Ostasien im November 1914 keineswegs ab, wie eine neuere Dissertation gezeigt hat. So brachten die Zeitungshäuser und Verlage über die ganze Dauer des Krieges hinweg eine Fülle von Sonderheften und Sondernummern und einfach auch Artikel in Zeitschriften und so weiter, aber auch Sachbücher und dergleichen über den fernen Krieg in Europa und so weiter heraus, die oft populär gehalten und reich mit großformatigen Fotografien illustriert waren. Dabei rückten mit der Zeit immer mehr der Kriegsalltag und das Leben an der Heimatfront in den betroffenen Gesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Frankreich in den Vordergrund. So auch hier in dem Fotoalbum eines nach Europa entsandten japanischen Offiziers. Auch er hat sich besonders für Frauenarbeit in Rüstungsfabriken interessiert. Das Beispiel zeigt, dass der Große Krieg ein globales Medienereignis war und einen weltweiten Erfahrungsraum konstituierte, der auch Länder wie Japan erfasste, wenn auch nur indirekt und über die Medien. Diese vermittelte Form der Kriegserfahrung war keineswegs folgenlos, denn sie interagierte in Japan mit der systematischen Kriegsbeobachtung durch zahlreiche Thinktanks, würden wir heute sagen. Sie wurden noch während des Krieges vom Militär, den Ministerien, aber auch großen Unternehmen wie Mitsubishi und anderen Organisationen gegründet, um aus dem Krieg der anderen zu lernen, vor allem im Hinblick auf den nächsten eigenen Krieg, der angesichts wachsender Spannungen mit den USA im pazifischen Raum bereits während des Ersten Weltkriegs in wichtigen Teilen der politischen Klasse des Landes zunehmend als unvermeidlich angesehen wurde. Mit anderen Worten, während die Briten, Franzosen, Deutsche und so weiter und dann auch Amerikaner noch den Ersten Weltkrieg kämpfen, bereiten sich die Japaner bereits auf den Zweiten vor, könnte man überspitzt sagen. Aus dem großen Laboratorium, das der Krieg für sie darstellte, zogen die Beobachter und Experten der verschiedenen Stäbe in Japan vor allem die Lehre, dass der Weltkrieg zur Mobilisierung ganzer Gesellschaften und Volkswirtschaften führte. Das deckte sich mit dem Bild, das die Medien von diesem Krieg zeichneten und schlug sich in politischen Diskursen und Empfehlungen an die Entscheidungsträger nieder, die auf staatliche Planung und Social Engineering die stärkere Mobilisierung von Konsens und eine Steigerung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen Effizienz des Landes zielten. Auf dem Hintergrund dieser Kriegsstudien kam es 1918 auch zu einer Reform des Bildungssystems nach US-amerikanischem Vorbild, die auf mehr Chancengleichheit zielte, alles im Sinne der Effizienzsteigerung. Es kam aber auch zu einem Gesetz, das dem Militär in zukünftigen Kriegen weitreichende Befugnisse bei der Mobilisierung der Wirtschaft und der Sicherung von Rüstungsgütern, Rohstoffen, Lebensmitteln und Arbeitskräften einräumte und den Grundstein für ein weitläufiges militärisch-industrielles Planungswesen legte, das bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Bestand hatte. Während des Ersten Weltkriegs gründen die Japaner übrigens auch ein Äquivalent zur deutschen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, also Großforschung, außeruniversitäre Großforschung. Sie lernen also von den verschiedensten Ländern und keineswegs nur von denen, mit denen sie formell verbündet sind, sondern auch von denen, mit denen sie formal im Kriegszustand standen. Einige kurze Bemerkungen zu den USA. Das Beispiel der USA zeigt, wie wenig ein auf die diplomatische und militärische Ebene und eine entsprechende Kriegsbeteiligung verengter Blick den globalen Dimensionen des Ersten Weltkriegs gerecht wird. Während Japan nach dem Ende der Kampfhandlungen in Ostasien, also Ende praktisch Weihnachten 1914, militärisch kaum noch in den Krieg eingriff, diesen aber immer aufmerksamer verfolgte, von ihm profitierte und systematisch zu lernen versuchte, waren die USA, sozusagen spiegelbildlich, in vieler Hinsicht längst an ihm beteiligt, als sie im April 1917 auch militärisch in ihn eingriffen und diplomatisch. Die Geschichte der USA im Ersten Weltkrieg sauber in eine Phase der Neutralität und eine der Kriegsteilnahme aufzuteilen, verdunkelt mehr, als sie erhält. Die USA beteiligten sich wirtschaftlich und finanziell, wie ja schon gesagt, schon vor ihrem Kriegseintritt immer mehr und immer entschiedener auf Seite der Entente am Krieg. Es gibt ja sogar die These, etwas vulgärmarxistische These, dass sie überhaupt nur eingetreten sind, um die notleidenden Kredite der Briten zu retten. Also die bei einem Niederlage der Briten notleidend werden, denn es gibt die These, dass zwei Wochen nach dem Kriegseintritt der USA, wenn die USA nicht eingetreten wären, quasi die britischen Kredite in den USA nicht mehr hätten aufrechterhalten werden können, notleidend geworden wären, aber natürlich mit dem Kriegseintritt konnten sofort Dekrete in Gang gesetzt werden, die eben direkte Hilfen, Unterstützung möglich machten. Also wirtschaftlich, finanziell sind die USA im Grunde schon bald nach Beginn des Krieges dabei, obwohl sie formell neutral sind. Viele US-Amerikaner meldeten sich überdies freiwillig zum Kriegsdienst in europäischen Armeen oder sanitären Hilfskorps, darunter auch Frauen, die nach Klasse, Rasse und Migrationshintergrund hochgradig heterogene Gesellschaft der USA nahm vom ersten Tag intensiven Anteil am Krieg, wobei verschiedene Gruppen ganz unterschiedliche Akteure, Opfer und Räume des fernen Krieges in den Fokus der Öffentlichkeit und ihrer Empathie rückten. Die progressiven Reformer aus den weißen Ober- und Mittelschichten konzentrierten sich auf Hilfsaktionen für Belgien, Poor Little Belgium, die in den Händen des von Herbert Hoover geleiteten Committee for Relief in Belgium zusammenliefen. Die Organisation, die rasch beeindruckende Dimensionen annahm, finanzierte sich global, also sammelte Spenden nicht nur in den USA, und agierte immer mehr wie eine eigenständige Macht, in der sich internationaler Humanitarismus mit amerikanischem Nationalstolz zu einem neuen Bewusstsein der privilegierten Stellung und globalen Verantwortung der USA mischten. Die Wortführer der schwarzen Amerikaner dagegen rückten den Einsatz von Kolonialtruppen in den Vordergrund und hofften darauf, dass dieser zu einer Überwindung der globalen Ungleichheit zwischen den Rassen führen werde. Während sie das offizielle Selbstbild der USA als Heimstätte und Hüter der Freiheit und der Menschenrechte angesichts der andauernden Diskriminierung der Schwarzen im eigenen Land als Heuchelei brandmarkten. Die oft erst vor kurzem eingewanderten Amerikaner jüdischer Herkunft dagegen konzentrierten ihre Aufmerksamkeit und ihre Hilfsaktionen auf die vor allem in Osteuropa an vielen Fronten unter neuen Übergriffen und groß angelegten Deportationen leidenden Juden. So wurde der Kriegseintritt der USA von der amerikanischen Zivilgesellschaft in vieler Hinsicht vorgeprägt. Die Regierung griff bei der Mobilisierung des Landes nicht nur auf die von privaten Hilfsorganisationen, allen voran dem CRB, bereits erprobten Methoden der Finanzierung, Logistik und Propaganda zurück, sondern auch auf deren zentrale Botschaft, die das internationale Engagement zur patriotischen Pflicht des amerikanischen Bürgers erhob. Ein weiteres Beispiel für die globalen Dimensionen des Kriegs ist Lateinamerika, das in den meisten Gesamtdarstellungen zum Ersten Weltkrieg bisher überhaupt nicht vorkommt. Wenn man von den Seeschlachten vor der chilenischen, argentinischen Küste zwischen Deutschland und Großbritannien mal absieht. Weil es sich nicht vorkommt, weil es sich am Krieg militärisch kaum beteiligte, ja fast überhaupt nicht, auch wenn viele Länder der Region ab 1917 in den Krieg eintraten, wie schon gesagt, diplomatisch formal. Wie für Ostasien ist auch im Blick auf diese Weltregion ein Perspektivwechsel überfällig, der nicht nur nach der Bedeutung außereuropäischer Regionen für den Ersten Weltkrieg, sondern auch nach den Folgen des Ersten Weltkriegs für außereuropäische Regionen fragt. Also mit anderen Worten, eine Globalgeschichte, eine Geschichte der Welt in der Zeit des Ersten Weltkriegs schreibt und nicht nur eine globale Geschichte des Ersten Weltkriegs. Diese Folgen waren zahlreich und bedeutsam, wie ja schon jetzt am Beispiel Japans oder auch USA deutlich wurde. Der Krieg in Europa führte in Lateinamerika dazu, dass die Vereinigten Staaten in der westlichen Hemisphäre, ähnlich wie Japan in Ostasien, noch mehr Handlungsfreiheit erhielten. Sie vertraten nun ihre Interessen in der Region sehr viel offensiver. So kam es zum Beispiel zur Besetzung von Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba vorübergehend. Einschneidend waren auch die wirtschaftlichen Folgen für die lateinamerikanischen Staaten. Die Blockade zwang diese dazu, ihre Exporte auf die Alliierten und auf kriegswichtige Güter umzustellen, da man den Deutschen und Österreichern ja nichts mehr liefern konnte und durfte. Die USA wurden durch den Krieg für viele Länder zum wichtigsten Handelspartner und Kreditgeber. Also die Ausrichtung Lateinamerikas auf die USA wirtschaftlich hat sich massiv überhaupt erst hergestellt oder verstärkt. Der Krieg hatte aber auch wichtige mentale und politische Folgen in der Region. Lateinamerika nahm wie Japan medial intensiv am Krieg teil und wurde überdies zum Ziel eines heftigen Propagandakrieges zwischen den Mächten. Wichtig ist vor allem, dass sich das Bild Europas bei den intellektuellen Meinungsführern wandelte. Zum Beispiel hier eine Karikatur. Da sehen Sie, wie Europa aus einem bürgerlich-zivilen Kleid mit Zylinder heraussteigt und sozusagen der Barbar die Sau rauslässt, sage ich jetzt mal vereinfacht. Europa wird abgewertet zum ersten Mal in Lateinamerika, erschien nun vielen nicht mehr als das bewunderte Zentrum der Welt und des Fortschritts. Diese Abwertung Europas führte zu einem Legitimationsverlust der Oligarchien, also der Eliten, die auf das europäische Entwicklungsmodell gesetzt hatten und sozusagen ihre Stellung, ihre herausgehobene Stellung dort auch damit begründet hatten, dass sie sozusagen die europäische Zivilisation dort in der Wildnis repräsentieren. Und es führte zu einer, im Gegenzug zu einer Neubewertung des eigenen und gab daher nationalistischen und reformorientierten Kräften Auftrieb. Vor allem die städtischen Mittelschichten traten nun verstärkt mit dem Anspruch an, im Namen der Nation gesellschaftliche Reformen auf eigenständigen Wegen voranzutreiben. Manche engagierten sich in nationalistischen Parteien, andere in Bewegungen, die für die Rechte der indigenen Bevölkerung oder der wachsenden Arbeiterschaft eintraten. Auch die Frauenbewegung gewann an Auftrieb. Ähnliches gilt für die Studentenbewegung. Das hat alles Stefan Rinke in einem Buch über vor 2 Jahren erschienen über Lateinamerika im Ersten Weltkrieg sehr schön dargestellt. Ich kann das jetzt natürlich hier in der Kürze der Zeit nicht alles wiederholen. Auch diese Studentenbewegung war geprägt von der kriegsbedingten Absage an europäische Modelle, von der Rhetorik der Reform und des nationalen Aufbruchs und von der Idee der besonderen Zukunftsfähigkeit Lateinamerikas angesichts der europäischen Katastrophe, die von vielen als Verrat an der Zivilisation und als Rückfall in die Barbarei gesehen wurde. Hier sehen Sie nochmal so eine Darstellung, Mors tua vita mea, dein Tod ist mein Leben. Auf der einen Seite Europa, das sich sozusagen zerfleischt, und auf der anderen Seite Lateinamerika, das einer ja, harmonischen, fruchtbaren Zukunft, die Bienen als Symbol des Fleißes, des Fortschritts und so weiter, entgegengeht. Und Sie sehen auch die Karten im Hintergrund Afrika und Europa auf der einen Seite, auf der anderen Seite Lateinamerika. Ich fasse zusammen, der Erste Weltkrieg war also weit mehr als die Urkatastrophe Europas. Er war für andere Teile der Welt auch nicht immer eine Katastrophe. Er war ein globaler Krieg, der auch außerhalb Europas ausgetragen wurde, der sich mit außereuropäischen Konflikten verband, zum Beispiel dem zwischen Japan und China oder USA, Lateinamerika und so weiter, und immer mehr die Züge eines weltumspannenden Wirtschaftskrieges annahm. Hinzu kam, dass die Ressourcen der britischen und französischen Kolonialimperien und der Vereinigten Staaten für den Konflikt mobilisiert und auf Seite der Entente in die Waagschale geworfen wurden. Der Erste Weltkrieg hat die globalen politischen und wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse tiefgreifend verändert. Er war überdies ein globales Medienereignis, das in vielen Teilen der außereuropäischen Welt von Anfang an intensiv beobachtet, debattiert und analysiert wurde. Dabei veränderte sich nicht nur das Bild Europas tiefgreifend, sondern auch die Wahrnehmung des eigenen und seiner Potenziale. In globaler Perspektive erscheint deshalb eine Erweiterung der Forschung zum Ersten Weltkrieg überfällig, die nicht nur nach dem, ich habe es schon gesagt, immer noch oft unterschätzten Beitrag außereuropäischer Regionen zum europäischen Kernkonflikt fragt, sondern auch nach den komplexen Folgen des Weltkriegs für die außereuropäische Welt, für die Welt insgesamt, die erst in Ansätzen erforscht sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Historiker Oliver Janz hat uns erklärt, welche gravierenden Folgen der Erste Weltkrieg weltweit hatte. Im nächsten Hörsaal knüpfen wir an das Thema an. Dann geht es um das Ende des Krieges. Und ich hatte eingangs ja gesagt, dass der 11. November 1918 als der Tag des Kriegsendes gefeiert wird. Der Journalist und Autor Andreas Platthaus allerdings sagt, das stimmt so gar nicht. Der Krieg war viel später erst vorbei. Warum? Das hören wir in der nächsten Hörsaalfolge. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.